In unserem baukulturellen Erbe ruht ein Schatz an Erfahrungen und Handwerkswissen. Häuser, die über Jahrhunderte funktionieren, sind eine wertvolle Ressource. Einfach gut zu bauen hat Zukunft. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist meine Sendung Simple Smart Buildings. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Diplom-Ingenieur Florian Czerny. Florian Czerny ist Mitarbeiter bei der Holzforschung Austria und er ist Spezialist für Holzschäden. Du untersuchst Holzkonstruktionen auf Schädigungen durch Insekten. Du hast jahrelange Berufserfahrung. Der erste Teil dieses Gesprächs ist in der vorangegangenen Episode zu hören.
Dann gibt's, den haben wir noch gar nicht gehabt, den gewöhnlichen Nagelkäfer.
Ja, die Totenuhr, oder?
Ja, genau. Totenuhr heißt er deswegen, weil das Männchen mit dem Kopf aufs Holz klopft. Und so
um die Weibchen,
anzulocken, ja. Wenn man weiß, wie klein der Käfer ist, wundert man sich, dass man das hören kann. Ja, also der ist wirklich, der ist vielleicht 3-4 Millimeter lang.
Ja, ja, das hat, glaube ich, mit der hervorragenden Schallleitgeschwindigkeit des Holzes
zu tun. Ja, wahrscheinlich brauche ich auch irgendwo einen Hohlraum, dass ich einen Resonanzkörper habe, dass das funktioniert. Also diese gewöhnliche Nagelkäfer, den kennt praktisch jeder von Kirchenbänken, Antiquitäten, so kleine kreisrunde Löcher. Ja, das ist der gewöhnliche Nagelkäfer.
Ist da der Sammelbegriff Anobium noch gebräuchlich?
Ist also Anobien ist der gewöhnliche Nagelkäfer heißt Anobium punctatum. Punctatum, weil er hinten so eine Punktreihe hat am Rücken. Ja. Das ist einer von mehreren, aber der häufigste. Ja. Möbelkäfer heißt er auch. Ja. Der mag es gern feucht. Also den findet man in Kirchen, zum Beispiel in Museen. Museen haben große Probleme damit, weil es kühler, feuchter ist. Kirche und Museen selbige, es kommen viele Menschen rein, bringen viel Feuchtigkeit rein, dann sind sie wieder weg, es wird aber nicht die ganze Zeit geheizt. Ja. Dann im Keller, sehr häufig, und auch an Dachstuhlkonstruktionen hat man auch, aber der ist so klein, da fressen ja auch immer nur die Larven, ja. Der ist so klein, dass der Schaden eigentlich relativ gering ist.
Also sind die Larven im Millimeterbereich?
Ja, die Larven sind auch so vielleicht 3 Millimeter lang. Und dementsprechend dünn. Ja, also die fressen zwar über den ganzen Querschnitt so durch, aber die schwächen den Querschnitt nicht so, dass da irgendwie ein statisches Problem.
Eine Verständnis-Zwischenfrage. Fressen diese gesamten jetzt genannten Larven eher das Lignin oder eher die Zellulose oder beides?
Also fressen, aufnehmen müssen sie beides. Weil das ist ja in der Dimension können sie es nicht auseinanderhalten. Ja. Also aufnehmen tun sie beides, von was sie sich wirklich dann letztlich ernähren.
Also sie fressen sich quasi sowohl durch die Speicherstruktur als auch die Stützstruktur des Holzes.
Naja, das muss man sich vorstellen, das ist so mikroskopisch so klein. Also Lignin und Zellulose miteinander verpickt in der Struktur, dass ja ein Insekt das ja nicht also unterscheiden kann. Ja.
Das ist jetzt ein Vorgriff auf die Pilze. Da gibt es ja dann Spezialisten.
Ja, genau.
Bei den Insekten gibt es keine Spezialisten.
Nein. Sie fressen einfach. Was sie schon machen, vielleicht geht das ein bisschen so in die Richtung vom Gefühl her, sie fressen im Frühholz lieber, weil da ist einfach leichter zu fressen, da sind weniger. Ja.
Also da sind ja, glaube ich, die Moleküle noch zuckernäher. Im Frühholz.
Das kann sein, aber es ist einfach ein dünnwandigeres, leichter zu fressendes Holz. Ja. Aber Sie können durch Spätholz genauso durchgehen.
Ja. Also vielleicht auch Frühholz für unsere Hörer, das ist das Holz, was in der Wachstumsphase im Frühjahr entsteht. Und das Spätholz ist dieses dichte, harte Holz. Wir kennen das als die Jahresringe. Also was sich als Jahresring im Querschnitt abzeichnet, das dichtere, dunklere ist das Spätholz und das hellere, weichere ist das Frühholz.
Genau. Und das Frühholz hat eben sehr große Zellen. Also das Nadelholz, Fichtenholz kann man sich vorstellen wie lauter Strohhalme, die nebeneinander sind. Und im Frühholz sind das sehr dünnwandige Strohhalme mit viel Innenraum, Hohlraum. Und im Spätholz sind es sehr dünn, also dickwandige Strohhalme mit wenig Innenraum. Und die Käfer fressen halt lieber. Das machen die Pilze auch lieber. Ja. So, zu den Anobien, da gibt es andere auch noch, aber der gewöhnliche Nagelkäfer ist der häufigste. Es gibt einen gekämmten Nagelkäfer, der ist, müsste man einmal googeln, wenn der Hörer das, oder die Hörerin einmal das googeln möchte. Gekämmter Nagelkäfer, der hat ganz schön vorne beim Kopf, die Fühler haben so einen Kamm links und rechts, wirklich hübsch. Tritt nicht so oft auf. Es gibt auch noch einen weichen Nagelkäfer. Dann gibt es noch den bunten Nagelkäfer. Dann haben die Deutschen mehr Problem, weil der geht gern auf die Eiche. Und nachdem die in gewissen Bundesländern in Deutschland sehr viel Fachwerk bauten, da gibt es viel Eiche und die mögen pilzgeschädigtes, feuchtes Holz. Und darum haben die massive Probleme mit diesem bunten oder gescheckten Nagelkäfer. Bei uns findet man den sehr selten.
Also es ist ja quasi ein Prozess, so wie wir als Menschen manche Speisen fermentieren, um sie besser genießen zu können. So lieben diese speziellen Nagelkäfer quasi von Pilzen vorfermentiertes Holz?
Ja, beziehungsweise vielleicht ist es auch weicher schon irgendwo. Ja, irgendwo wird es schon aufgeschlossen sein. Ne?
Spannend.
Was erzähle ich dann den Leuten? Ja? Ich habe den großen Vorteil, ich bin neutral. Ja, ich arbeite in einem unabhängigen Forschungsinstitut. Das heißt, ich mache auch kein Geschäft damit. Das heißt, wenn ich jetzt den Leuten rate, macht die oder die Behandlung, dann ist es nicht, da verdiene ich nichts damit. Ja. Also wenn mich die Leute fragen, was soll man jetzt da tun? Ja? Wenn ich wirklich so einen Altbefall habe, wie ich vorher beschrieben habe, wo man kein Bohrmehl, keine Käfer, keine Löcher und so weiter findet, dann sage ich zur Beruhigung, tut das, was kaputt ist, irgendwie entfernen, abbeilen, abscheren, was immer. Ja. Die letzten Fraßgänge mit einer groben Bürste ausbürsten, unter dem Holzteil alles säubern, abkehren und dann beobachten. Also bei diesen, nach meiner Prognose, bei diesen alten Befällen, da werden Sie nichts mehr sehen. Ja. Bohrmehl kann austreten aus einem Holzteil aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Das eine ist, wenn es ein frischer Befall ist, die Larve frisst irgendwo, die frisst immer unter der Holzoberfläche. Also beim Hausbockkäfer lasst sie eine fast papierdünne Schicht außen stehen und darunter frisst sie. Auch wieder so ein Wunder, wie weiß die, dass da Ende ist, ja? Weil im Dachstuhl ist dunkel, also wegen der Helligkeit kann es nicht sein. Ich glaube eher, es ist eine akustische Frage, dass die merkt, dass da ist Ende. Also die lassen wirklich eine dünne Schicht stehen und fressen darunter, ja? Wenn Bohrmehl rausrieselt, dann ist es bei Rissen entweder. Oder bei Ausfluglöchern von Vorgängern. Ja? Da kann frisches Bohrmehl rausrieseln.
Eine naive Zwischenfrage. Ist dieses Bohrmehl abgetragenes frisches Holz? Oder ist das die Ausscheidung der Larve? Weil die Larve ernährt sich auf dem Holz, frisst die 100%, also geht 100% des genagten Materials durch den Körper der Larve und wird verstoffwechselt? Oder ist es wie bei einem Maulwurf, der quasi durch die Erde gräbt und das Erdmaterial in diesen Maulwurfhaufen quasi als unnötigen Aushub an die Oberfläche transportiert?
Du stellst so spannende Fragen. Der Maulwurf frisst ja gar nicht die Erde. Also insofern stimmt das Beispiel nicht. Vielleicht eher der Regenwurm oder so, aber der Regenwurm wird alle Erde fressen, glaube ich. Interessant. Der Hausbock hat einen ganz charakteristischen Kot. Das sind kleine Kotpartikel, die sieht man, wenn man noch gut sieht, wirklich mit freiem Auge schauen aus wie kleine Tonnen. Wirklich kleine zylindrische Kotpartikel. Das Bohrmehl besteht zu einem Teil aus diesen Kotpartikeln. Das heißt, das ist wirklich Holz, das die Larve aufgenommen hat, verdaut hat, hinten ausscheidet. Und ein Teil des Bohrmehls sind Holzspäne. Das heißt, tatsächlich, wie du gesagt hast, frisst einen Teil und ein Teil knabbert es und tut es irgendwie vorbei. Und die Hausbocklarve tut hinter sich das Bohrmehl ganz fest verstopfen. Also das Bohrmehl ist immer relativ dicht in dem Gang dahinter verpresst. Also wenn die Larve jetzt frisst, kann da bei Löchern oder Rissen Bohrmehl rausfallen. Wenn irgendwo Bohrmehl rauskommt, muss es aber nicht immer nur von diesen sein, sondern kann zum Beispiel von Antagonisten sein, also Tieren, Insekten, die den Larven nachstellen. Ja, das haben wir beim gewöhnlichen Nagelkäfer zum Beispiel. Da gibt's den blauen Fellkäfer zum Beispiel. Der kraxelt wirklich in diesen Gängen nach und sucht die Larven, legt da seine Eier in die Larven und die ernähren sich dann von den Larven so. Ja. Und diese Käfer, die hauen auch Bohrmehl raus. Ja. Das ist eine Möglichkeit.
Also die haut bereits von ihrem Vorgänger erzeugtes Bohrmehl, indem sie in diesen Fraßgängen nachstellen, die lockern das verdichtete Bohrmehl wieder auf und werfen es dann aus.
Genau. Und können meistens bei den Löchern, die schon vorhanden sind, kommt das Bohrmehl raus. Ja. Und die dritte Möglichkeit, die eh jeder kennt so diese Nützlingshotels, die man so im Garten aufstellt und beim Baumarkt kaufen kann. Da stellt man eigentlich die Löcher von zum Beispiel Hausbockkäfer nach. Ja. Das heißt, das sind Holzteile mit so runden Löchern gebohrt mit der Bohrmaschine, wo die Nützlinge, also sind Wildbienen, Hummeln, was immer, ihre Eier reinlegen und dann das Ganze zumachen. Ja. Und alle möglichen Wespenarten sind das ja, Schlupfwespen und so weiter. Und die gehen auch gern auch in Original-Hausbocklöcher und hauen das Bohrmehl auch raus. Das heißt, wenn man bei Hausbocklöchern herausrieselnde Bohrmehl sieht, können das Sekundärbewohner sein, die da drinnen nisten. Ja. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, warum Bohrmehl rauskommt, das sind Erschütterungen. Ja. Also wenn irgendwas, ein Dachstuhl zum Beispiel im starken Wind wackelt, ja, dann kann es auch sein, dass was rausrieselt, aber gar nicht mehr ein aktiver Befall ist. Also es ist nur Bohrmehl, ist leider, oder Gott sei Dank, nicht so das einzige Indiz. Ich erzähle gern.
Ja, das ist ja genau der Gewinn für den Podcast. Wenn ich Podcast-Partner habe, die gerne erzählen, warum genau das geht.
Ja, das ist so, ich habe so ein Sammelsurium von Erfahrung. Ja. Wir haben vorher mal geredet von den Feuchteansprüchen. Also ich habe gesagt, der gewöhnliche Nagekäfer mag es gern feucht, so in Kirchen, Museen und so. Und dann gibt es Käfer, Insekten, die mögen es, die brauchen es wirklich gescheit feucht. Und das sind vor allem zwei Käfer, das ist der Trotzkopfkäfer. Und der Rüsselkäfer oder die Rüsselkäfer, da gibt es mehrere Arten. Rüsselkäfer kennt man vielleicht schon auch, das gibt es auch im Garten, gibt es auch Rüsselkäfer, die, oder im Getreide gibt es auch Rüsselkäfer. Also da gibt es, glaube ich, 1000 Arten oder so. Ein paar wenige arbeiten auch im Holz.
Also ich kenne die Gartenrüsselkäfer als den Staatsfeind Nummer 1 meiner Frau.
Ja. Ich hatte nochmal, ich tue auch Brot backen und ich hatte nochmal in meinem Getreide drin lauter kleine Rüsselkäfer. Rüsselkäfer kennt man gut, weil die haben wirklich vorne einen kleinen schwarzen Rüssel. Süße. Interessante ist beim Rüsselkäfer, also die beide brauchen sehr feuchtes Holz und pinzgeschädigtes Holz. So was du vorher gesagt hast auch, da ist vorher das Holz schon durch Pilze vorgearbeitet und dann kommt der Käfer und gibt dem Holz den Rest. Also beim Trotzkopfkäfer schaut es so aus, ist auch ein Anobium, ja. Also zu den Anobien gehört es dazu. Macht auch kreisrunde Löcher, ein bisschen größere Gänge. Da ist zuerst Fäulnis, Braunfäule und dann kommt der Käfer und was dann überbleibt, ist Mehl.
Also bei der Braunfäule vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen dazu gesagt, das ist ja die Braunfäule, ist ja die sogenannte Destruktionsfäule. Da ist durch einen Pilz die Zellulose zerstört. Und es bleibt das Lignin über.
Genau, und deswegen ist es braun. Der Trotzkopfkäfer habe ich praktisch nur mit braunfaulen
Holz. Also Trotzkopf, ich muss es sagen, ob es nicht völlig sinnlos ist, es gab doch in den 1950er Jahren so einen Mädchenroman namens Trotzkopf.
Ja, das ist mir unlängst auch wieder untergekommen. Das war so quasi der, ich weiß nicht, war es 50er Jahre oder nicht früher? Ja, also es war so ein Mädchenerziehungsroman, was ich so weiß. Ich glaube, ich habe ihn nie gelesen, aber das haben mir schon mehrere Leute gesagt, der Trotzkopf. Na, Trotzkopfkäfer heißt er, weil der wirklich den Kopf so trotzig einzieht. Also man findet den Käfer nie, aber er schaut so aus. Aber was überbleibt bei dem ist reines Mehl. Wenn man mit dem Hammer da reinhaut und es ist trocken, dann staubt es. Und man kann wirklich mit Staubsauger den Holzbalken wegsaugen. Also da bleibt nichts über. Das ist der Trotzkopfkäfer und der Rüsselkäfer. Bei dem ist interessant, da fressen die Larven und die Käfer. Vorher haben wir gesagt, da fressen nur die Larven und die Käfer haben nur die Paarung und fressen nichts. Beim Rüsselkäfer fressen auch die Käfer noch und leben länger. Das heißt, und von denen findet man auch ganz viele.
Es gibt ja, aber wir kommen wirklich vom Hundertsten ins Tausende. Es ist aber wirklich so faszinierend, mit dir zu reden. Es gibt ja auch Vollinsekten, zum Beispiel bei den Motten, die gar keine Fresswerkzeuge mehr besitzen. Mhm. Also die wirklich nur sich
quasi aus der Verpuppungszeit noch Kraftreserven holen und die nur für die Fortpflanzung reichen und dann ist der tot.
Das ist bei denen auch, also Hausbockkäfer, ja, das sind Käfer, die sind 20, 25 Millimeter lang. Der frisst nichts über, ich glaube, 8 Wochen oder so lebt er. Ja. Der krabbelt und fliegt und vermehrt sich und frisst in dieser Zeit nichts, nimmt nichts auf und kann überleben. Also wie das funktioniert, verstehe ich nicht. Auch keine Flüssigkeitsaufnahme.
Und wenn der Akku leer ist?
Ja, dann ist es vorbei. Also das ist ein, da geht nichts mehr. So, ich glaube, das war's ziemlich zu den Käfern, zu den Insekten. Also nein, nicht ganz. Dann gibt's aber noch ein Insekt, was auch interessant ist, was auch zu den Frischholzinsekten zählen wird, das ist die Holzwespe. Das ist unsere größte einheimische Wespenart. Das ist wirklich ein ziemlicher großer Brummer. Kann, glaube ich, gar nicht stechen, ist nicht gefährlich. Aber die legt ihre Eier auch in umgeschnittenes Holz oder an verletzte Bäume. Und da entwickeln sich Larven und die Larven sind bis zu 1 Zentimeter dick und entsprechend lang, machen dementsprechend auch große Gänge im Holz. Können mit dem Holz auch eingebaut werden, die Larven, können sich auch fertig entwickeln, fressen sich aus dem Holz raus, die fertigen, in dem Fall nicht Käfer, sondern Wespen, Holzwespen, und hinterlassen an der Holzoberfläche so kreisrunde Löcher bis zu 1 Zentimeter Durchmesser. Ist an sich jetzt nicht so tragisch, weil die leben nicht so lang da drinnen und das Problem ist aber, die fressen sich beim Raus, die wollen raus, die müssen raus, weil die wollen sich ja paaren. Ne? Die fressen sich durch alle möglichen Materialien durch. Die fressen sich durch Kunststofffolien, die fressen sich durch dünne Bleche, die fressen sich durch Teerpappe. Also alles gesehen, ja, alles Tatsache. Übrigens können das Hausbockkäfer auch.
Also da ist der Trieb ans Licht und an die Möglichkeit, ja, zur Paarung zu kommen, so stark, so übermächtig, dass die sich wirklich durch Blech
fressen. Das ist seine Aufgabe.
Das ist faszinierend.
Stell dir vor, zum Beispiel, ich hatte eine Falle in der Steiermark, ein Carport aus einem Brettsperrholz. Brettsperrholz heißt, das sind so dicke Platten, ich glaube, die war 15 cm dick.
Also kreuzweiß, KLH.
Kreuzweiß verleimtes, ja, Platten, ja. Vollholz verleimt. Die hatten da drinnen einen Hausbockbefall. Da drüber war ein Kunststofffoliendach und die haben sie da jetzt durchgefressen. Was passiert dann?
Durch die Dachhaut.
Durch die Dachhaut.
Waren Löcher in der Dachhaut.
Ja. Was passiert dann?
Wasser drin.
Dann kommt Wasser rein. Kommt da rein durch die Löcher, kommt nicht mehr raus. Das heißt, unter dieser Folie hat sich dann Fäulnis gebildet. Und die kleinen Hausbocklöcher waren schuld. Beim Riesenholzwespe sind das größere Löcher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Flachdach, da drauf ist eine Kunststofffolie und da draus vielleicht ist auch noch so ein Schotter. Und da habe ich dann wieder nicht nur eine Larve sein, sondern mehrere, habe ich dann lauter 10 Millimeter Löcher.
Total Schaden.
Und wenn ich so eine Brettsperrholzplatte habe, sehe ich es lange Zeit nicht. Also das ist eigentlich das Problem mit diesem Riesenholz oder den Holzwespen. Ja.
Aber jetzt, um noch uns weiter zu verzweigen, meines Wissens nach gibt es ja auch Wespenarten, die vom Holz, zumindest von der Oberfläche, nur die Zellulose abbauen und daraus das Papier erzeugen, mit dem sie ihre Nester bauen.
Genau. Und deswegen sind Wespennester grau, weil sie immer graue, verwitterte Holzoberfläche abnagen. Sieht man, also kann man zuschauen, denn Wespen sind ganz normale, wie heißen unsere ganz normalen Wespen? Weiß ich jetzt nicht. Es sind jetzt keine speziellen Wespen, sondern unsere ganz normalen Wespen, die fressen immer so in Faserrichtung, krabbeln die so und fressen oder nagen ab. Sie fressen sie nicht. Nagen es ab, dann fliegen sie wieder weg und vermengen das mit Speichel und bauen aus diesen dann diese grauen Wespennester.
Also wir haben jetzt letztlich bei diesen Insekten geendet, die den geringsten Schaden dem Holz zufügen, weil sie eigentlich nur die Oberfläche im Zehntelmillimeterbereich,
ja,
abtragen.
Wobei das optisch manchmal schon ein Problem ist.
Aber statisch
kommt
nicht.
Statisch überhaupt nicht, aber wir hatten so einen Fall in Vorarlberg. Die haben eine Tannenfassade gehabt und haben die sehr dünn gestrichen mit einer braunen Farbe und war wahrscheinlich kein Wirkstoff drin, ja, hat das denen geschmeckt und die haben in lauter helle Streifen, ja, diese braune Fassade gemacht, ja. Also optisch kann das schon unangenehm sein, aber es ist ganz ein natürliches Verhalten von den Wespen.
Also man kann die Wespen nicht dazu gewinnen, ein Holz, das vergraut ist, wieder
Das werden sie nicht machen. Ja. Naja, soweit zu den Insekten, oder?
Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode. Diese Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen. Im CBA, dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios, und auf vielen Podcast-Plattformen.